Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexen, Teufel und Kanonen. Folge 10 mittlerweile schon. Grüß dich, Matthias. Hallo.
Hallo, Markus, und hallo, liebe Zuhörer.
Ja, Matthias, hat sich viel getan seit unserer letzten Folge. Ich habe neulich in deinem Status gesehen, die ersten Bücher sind da. Jetzt gibt's also kein Zurück mehr. Ich kann mich so dran erinnern noch, das wurde ich so zurückversetzt, wie das die ersten Paletten deines ersten Buches, das war ja noch bei mir hier in der Nachbarschaft, ankamen. Das war ja so ein echt ein Wahnsinns-Highlight. Wie ging's dir diesmal?
Ich war jetzt nicht dabei gewesen. Ich habe das jetzt nicht so gesehen. Es ist ja die Sendung, die bei der Verlegerin im Verlag ankam. Insofern noch so ein bisschen die Emotionen noch nicht so in Wallung gebracht. Aber es ist natürlich eine große Freude, wenn man sieht, okay, es geht voran. Ja. Und die Bücher sind auch deutlich früher gekommen als erwartet, was logistische Probleme jetzt aufgeworfen hat, aber irgendwie haben wir das jetzt dann hingekriegt. Und ich werde so in etwa einer Woche, hoffe ich, auch einen Schwung Bücher zu mir bekommen und dann das erste Mal das Buch wirklich in den Händen halten. Und ich kann mich erinnern, das ist wirklich ein ergreifender Moment. Ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und diese Bücher sind jetzt erstmal dafür. Es gibt zum Beispiel vorablese.de, also wo man Bücher vorstellen kann bei Lesern, bevor sie veröffentlicht werden, bei Buchblogger und so. Dafür erstmal sind jetzt die Bücher bestellt worden, dass eben Blogger vorab lesen, Beta-Leser, die Bücher erstmal bekommen, bevor es dann am 10. Februar richtig losgeht.
Cool. Ja, ich habe gerade hinter mich gegriffen. Ich habe es nämlich sogar hier in meinem Regal stehen. Herzschlag der Gewalt war ja das erste damals. Und also wer jetzt Lust hat auf Matthias und nicht bis Februar warten will, es gibt schon einige Werke vom Matthias. Aber bleiben wir beim aktuellen Tinte und Schwert. Viele historische Fakten ja mit Fantasie geknüpft über deine drei Hauptfiguren. Anna, Jakob und Heinrich haben wir ja schon gesprochen. Die entspringen ja deiner Fantasie. Heute wollen wir über historische Persönlichkeiten sprechen, die es tatsächlich gegeben hat. Und besonders um eine schillernde Figur hat uns schon ab und zu mal immer gegriffen, nämlich um den Grafen Ernst von Mansfeld. Matthias, nimm uns mit rein. Was war das für ein Typ? Was war das für ein Mann?
Also nach meiner Recherche war Mansfeld ein erfolgsloser Glücksritter.
Ah, Moment, du hast aber mal gesagt, kann ich mich erinnern, es war eigentlich ein erfolgreicher Kriegsunternehmer. So habe ich das noch in meiner Erinnerung.
Stimmt, genau. Also erfolgreich war er als Kriegsunternehmer. Sein größter Erfolg wahrscheinlich auch die Erstürmung von Pilsen. Und eine Stadt, die noch nie eingenommen wurde vorher. Und der Erfolg als Kriegsunternehmer diente aber nur als Zwischenstep zu seinem eigentlichen Ziel. Und je stärker er für dieses Ziel kämpfte, desto weiter entfernte er sich davon. Okay. Und er wurde sogar dann im Jahr 1619 vom Kaiser geächtet. Er hatte ein Problem gehabt. Er war ein Bastardsohn eines sehr anerkannten und sein Vater Peter Ernst von Mansfeld war Gouverneur von Luxemburg, er war kaiserlicher Feldmarschall und er stand sehr hoch in der Gunst des Kaisers.
Also der Vater war tatsächlich ein Vertreter der katholischen Seite.
Ja, und zwar sehr erfolgreich. Und sein leiblicher Sohn Karl, der hatte ja also war fast 40 Jahre älter als Ernst. Und der war auch kaiserlicher Feldmarschall und als Oberbefehlshaber führte er 1595 eine Armee nach Ungarn gegen die Osmanen.
Genau. Und da 1595 spielt ja auch dein Prolog.
Richtig, genau. Da ist Ernst 15 Jahre alt und auf Wunsch des Vaters soll Karl seinen viel jüngeren Halbbruder mitnehmen und in das Kriegshandwerk einführen. Denn als Bastardsohn hatte Ernst kein bedeutendes Erbe zu erwarten. Doch er sehnte sich nach einer Grafschaft schon in frühen Jahren, nach Status, nach Titel, nach Anerkennung, nach sozialem Aufstieg. das waren alles Dinge, die für einen Bastard schwierig zu erreichen waren.
Mhm.
Eine Möglichkeit bestand damals darin, als Offizier auf dem Schlachtfeld Ruhm und Ehre zu erlangen, und über diesen Umweg wollte Ernst sein Ziel erreichen.
Okay, also in Ungarn fing es da, ja, für einen 15-Jährigen eigentlich ein echter Jüngling, wenn man so in der Sprache bleibt. Beim Kampf gegen die Osmanen war Ernst dann ja tatsächlich mittendrin, und in dem Prolog nimmst du die Leser mit und lässt sie teilhaben an der Schlacht, aus den Augen von ihm, von Mansfeld selbst. Für die Zuhörer gibt's ja wieder einen kurzen Textausschnitt.
Ja, und den Markus, den du jetzt hoffentlich auch gleich vorliest.
Ja, ich greife gerade nach vorne und hol mir das. Genau, mache ich natürlich wieder sehr gerne. Prolog, die Klauen des Teufels, Gran, Ungarn, 4. August 1595. Wie ein riesiges Ungeheuer kam die Wolke näher. Sie wuchs zur Seite, sie wuchs in den Himmel, sie war düster und verdeckte die Sonne. Und sie brachte tausendfachen Tod. Mit zittriger Hand wischte Ernst sich den Schweiß aus dem Gesicht. Allmächtiger Gott, rette mich vor den Klauen der Teufel! Lunten auflegen und bereit machen, rief der Hauptmann. Bereit machen für den Tod, flüsterte einer der Gardesoldaten und kicherte wie ein Irrer. Halt's Maul, Wiegand, schimpfte ein anderer. Schulter an Schulter standen sie knöcheltief im Schlamm des Grabens, die schweren Musketen auf dem Erdwall aufgelegt. Die Glut der uringetränkten Lunden verbreitete den Gestank fauler Eier, doch vor allem stank es nach Latrine und nach Verwesung. War das der Gestank des Todes? Ein dumpfes und furchteinflößendes Dröhnen erwachte. »Was ist das?« fragte Ernst entsetzt. »Hochgeborener Graf, das sind feindliche Kriegstrommeln«, sagte Gefreiter Jost Guntrum, sein persönlicher Leibsoldat. Ein bedrohliches Beben erwachte. Kleine Erdklumpen rieselten wie die Grabenwand hinunter und platschten ins vibrierende Schlammwasser. Ein Erdbeben? Fragte Ernst und hoffte inbrünstig, dass es nichts anderes war. Erschütterungen von 12.000 galoppierenden Pferden, erklärte Jost mit düsterer Miene. Oh Gott, 12.000? Ernst schloss die Augen. Stoßartig ging sein Atem. Schmerzhaft pochte das Herz gegen den Brustharnisch. Ja, ein packender Einstieg in den Prolog. Zum nächsten Kapitel machst du dann aber einen Zeitsprung von 23 Jahren tatsächlich nach vorne. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, ins Jahr 1618.
Ja, genau. Weil es ja in erster Linie nicht um Mansfeld geht, sondern um Jakob Anna und den Heinrich eben. Und Graf Mansfeld, der taucht allerdings dann später im Kapitel, in einigen Kapiteln auf, und er spielt auch durchaus eine wichtige Rolle in der Geschichte.
Mhm. Bei der Belagerung und Erstürmung von Pilsen wahrscheinlich. Aber da kämpfte er ja doch für die protestantische Seite, haben wir schon geklärt. Wie kam es dann auf einmal zu dem Religionswechsel?
Ja, seine Unterstützung ist ihm weggebrochen. Sein Halbbruder Karl starb noch in Ungarn. Mhm. Und sein Vater, der immer so schützend die Hand über ihn gehalten hat, starb auch einige Jahre später. Somit hatte Ernst keine Unterstützer mehr, keine Beziehungen. Und er führte als Offizier kleinere Einheiten, wurde aber von den katholischen Auftraggebern nicht bezahlt oder teilweise nur halb bezahlt oder oft auch gar nicht bezahlt und sogar verspottet. Deswegen wechselte Ernst die Seiten, kämpfte aber von da an auch für die protestantische Seite.
Das klingt jetzt nicht nach einem tiefgläubigen Katholiken.
Nee. Für ihn zählte nur Anerkennung und Macht. Ja. Er hatte wohl bestimmt eine gewaltige Wut im Bauch gegen die Katholiken, die ihn ja genau da verletzten, wo es weh tat. Bei ihm oder bei ihnen war er ein nutzloser Bastard, der keinen Fürsprecher hatte. Mhm. Aber in der Union, bei den Protestanten, da wurde er besser behandelt, da wurde er anerkannt.
Ah, okay. Und so wurde er mit 4.000 Mann zur Belagerung von Pilsen nach Böhmen geschickt.
Ja, mhm. Genau. Und er hatte die Aufgabe, die drei letzten Hochburgen der Katholiken in Böhmen einzunehmen. Mhm. So die der General Thurn, der hatte schon mit einer böhmischen Armee das Land sozusagen gesäubert, aber Pilsen, Budweis und Krummau, das waren so die katholischen Hochburgen, die waren gut verschanzt und die sollte der Mansfeld einnehmen mit Pilsenfinger an. Mhm. Und das war im Grunde ein schon zum Scheitern verurteiltes Unternehmen, weil die Stadt schon oft in der öfters in der Geschichte belagert und bestürmt wurde, aber noch nie eingenommen. Mansfeld versuchte also das Unmögliche. Und erschwerend kam aber noch hinzu, dass er die böhmische Übergangsregierung, die Direktion, nicht auf seiner Seite hatte. Sie waren zwar seine Auftraggeber, aber sie waren nicht wohlgesonnen.
Obwohl er ja eigentlich doch für sie und ihre Sache gekämpft hat.
Absolut, ja. Aber er musste auch gegen Neid, gegen Geiz, gegen Inkompetenz ankämpfen. Und das war...
Okay, ja. Also in Pilsen dann laufen dann alle Fäden zusammen. Und da kommen wir jetzt dann wieder zu deinem Buch. Jakob findet sich in der Armee Mansfelds ja eben wieder. Das hat man schon gehört. Dort trifft er dann auch auf Anna. Und Heinrich taucht in der Mansfelder Armee als junger Offizier auf. Und da sehen wir das jetzt, die historische Realität, über die wir gerade gesprochen haben, und deine Fiktion, die verschmelzen. Und in Pilsen lernt der Leser auch weitere historische Personen kennen, die du in deiner Geschichte ja dann erwähnst.
Ja, genau. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, das ist nämlich eine ganze Menge, um einige zu nennen. Also der junge Graf von Solms ist da erwähnt, Oberstleutnant und hoch angesehen bei Mansfeld. Der spielt natürlich auch eine Rolle und führt einige Dialoge mit Mansfeld. Dann gibt's den Obristwachtmeister Karpetzow, der öfters auftaucht. Es war ein sehr treuer, ergebener, loyaler Gewaltmensch, der viermal gefangen genommen wurde von den Katholiken, aber jedes Mal für Lösegeld wieder freigekommen ist. Es gab den Oberst von Stürum, Oberst Schlammersdorf, Hauptmann Fränking, Rittmeister Heiden und Regimentsschultheiß Leininger. Und dann gab es noch natürlich auf der oberen Ebene den General Hohenlohe und Graf Thurn, den Oberbefehlshaber der böhmischen Armee und einige mehr. Und sie alle spielen eine Rolle in der historischen Realität und in meiner Geschichte werden sie zumindest erwähnt, aber teilweise fließen sie auch mit allen in Dialogen.
Okay. Graf von Thurn war ja einer der Anführer des Aufstandes in Pilsen.
Genau, richtig. Und er war auch beim Prager Fenstersturz dabei, also im Mai 1618, es wird ja als Auslöser für den 30-jährigen Krieg genommen. Mhm. Und Thurn, er war also ein Mann, der ein Fenster öffnete und einen Kontinent damit ins Chaos stürzte. Mhm. Mhm.
Du erwähnst ja auch die Offiziere der Gegenseite, der katholisch-kaiserlichen Seite dann.
Ja, also da ist General Bourgois an erster Stelle zu stellen, der taucht da ein paar Mal auf. Es gab auch den General Dampierre.
Und den berühmten Wallenstein, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben.
Ja, richtig. Der taucht allerdings erst in Band 2 auf. Okay. Und Wallenstein lasse ich eine ganz besondere Rolle zukommen. Und mehr verrate ich jetzt aber nicht.
Mist. ja, auch einige böhmische Direktoren der Übergangsregierung erscheinen ja in Tinte und Schwert. Eine Regierung, die zwar Direktion hieß, aber irgendwie ja nicht wirklich was dirigierte.
Ja, ja, das muss schlimm gewesen sein. Also die Direktion, die stellte sich aus den, das waren Vertreter der Stände, 30 Vertreter und jeweils 10 des hohen Adels, dann 10 des niedrigen Adels und 10 Vertreter der Stadtbürger. Also 30 Adlige und Bürgerliche, die einen Staat führen sollten. Aber ohne Ausbildung, ohne Erfahrung, mit viel zu viel Druck. Und jeder war auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Kämpfen und zahlen sollten die anderen. Mansfeld kannte die militärische Notwendigkeit, die Direktion nicht. Sie misstrauten ihn. Er war ein Fremder und kein Böhme Und einige freuten sich angeblich sogar, wenn Mansfeld Misserfolge hatte.
Komisch, ne? Obwohl für die eigene Sache eingesetzt wurde. Tauchen denn auch, beziehungsweise wer von diesen Direktoren taucht denn bei dir in Tinte und Schwert auf?
Es sind einige, auch hier habe ich mir kurz eine Liste dazu gemacht mit interessanten Namen. Und die spielen dann auch in den Dialogen, die spielen eine Rolle, die, auch in Handlungen. Also da war der Wilhelm Poppe von Lobkowitz aus dem Herrenstand, also der hohe Adel, ein Peter Milner von Millhaus, ein Ritter, bedeutet niedriger Adel, Christoph Kober, ein Bürger, Buchwal Berker von Duba, vom Herrenstand, ein Albrecht Pfefferkorn von Ottenbach, das war ein Ritter, Friedrich von Bilba war ein Ritter, Theodor Sixt von Ottersdorf, ein Bürger.
Das sind echt Namen, die keiner erfinden kann. Also zum Glück gab es die wirklich. Ja, und alle spielen eine Rolle in deinem Buch, also zumindest mal in Dialogen.
Genau, die ich jetzt erwähnt hatte, eben in mehreren Dialogen, also nicht alle zur gleichen Zeit, sondern es sind dreimal unterschiedliche Direktionsgruppen, die bei Mansfeld eben kommen, und der Leser erlebt da die Spannung zwischen dem General und der Direktion, die Inkompetenz der Direktoren, die Machtspiele, die Intrigen und die Tricks, die Mansfeld anwenden muss wahrscheinlich, um politischen Rückhalt zu bekommen.
Wenn jetzt die Direktoren nicht so inkompetent gewesen wären, würdest du dann sagen, dass vielleicht die Böhmen sogar mehr Erfolg hatten? Wäre der Aufstand womöglich sogar geglückt?
Ich glaube schon. Wenn sie noch einige militärische Führer ausgetauscht hätten, zum Beispiel den Hohenlohe, der als sehr inkompetent dargestellt wird, und wenn sie den Sold rechtzeitig gezahlt hätten oder überhaupt bezahlt hätten, das war übrigens, Zollzahlungen waren ein Problem nicht nur der Böhmen, nicht nur der Protestanten, sondern auch der Katholiken, und dieses Problem hat sich durch den ganzen 30-jährigen Krieg gezogen. Und wenn aber die Direktion auch für Kleidung und für Nahrung gesorgt hätte, dann wäre der Krieg wahrscheinlich völlig anders verlaufen und die Welt sähe heute anders aus. Ob es eine bessere Welt wäre, keine Ahnung.
Ja, das weiß man immer nicht, ja. Zum Glück irgendwie nicht. Gibt ja für jeden, glaube ich, jeden Konflikt und jeden Krieg irgendwie Gedankenspiele. Was wäre, wenn? Glaube, das sind die Geschichte der Welt oftmals ganz anders verlaufen, wenn da die andere Seite gewonnen hätte. Oder wenn man überhaupt von Gewinnen sprechen kann bei einem Krieg. Aber interessanter Gedanke. Sold, Kleidung, Lebensmittel, ist natürlich irre, wenn du da für irgendjemanden in den Krieg ziehst und meinst damit auch Geld verdienen zu können, und dann kommt das Geld nicht, du bist fernab der Heimat. Die Familie wartet wahrscheinlich auch auf das Geld, was heimgeschickt wird. Also totale Katastrophe.
Soweit kam es nicht.
Da verarmen.
Geld heimgeschickt, ich glaube, das gab's nicht. Und es sind wesentlich mehr Söldner erfroren und verhungert als in Kampfhandlungen gestorben. Also teilweise sind, wenn strenger Winter war, und das war öfters damals gewesen, denn die kleine Eiszeit herrschte ja, herrschte das Klima. Und teilweise sind die Hälfte der Söldner erfroren. Und dann noch weitere verhungert, und dann kam natürlich noch Seuchen dazu, Typhus, Ruhr, Pest, Cholera, so die Sachen. Also es war wirklich eine Katastrophe, und man hätte bestimmt durch bessere Logistik vieles verhindern können.
Ja, auch da musste man wahrscheinlich erstmal lernen. Aber ist auch ein spannendes Thema. Wir sind ja schon fast drinnen. Aber diesem Thema, gerade den Söldnern, Soldaten, wollen wir ja auch eine ganze Folge widmen, nämlich Folge 11. Und da bin ich schon total gespannt, weil da schnupperst du ja in diese Figuren schnupperst du ja tatsächlich selbst rein. Also da kann man ja verfolgen auf Social Media bei dir. Du probierst dich da ja tatsächlich mal selber aus. Wie ist das so als Soldat im 30-jährigen Krieg?
Oh ja, also da habe ich viel zu erzählen. Also ich war im Zelt gelegen, habe das gefühlt halb erfroren und habe Schlacht miterlebt, also eine nachgestellte Schlacht natürlich.
Klar.
Kann mir da natürlich noch viel besser vorstellen,
wie das
in einer wirklichen Schlacht, wie die sich gefühlt haben. Also wenn wirklich die Kugeln, wenn scharf geschossen wurde, wenn die Kameraden rechts und links verletzt oder getötet wurden. Und das war wirklich beeindruckend, was ich da so im Ansatz erlebt habe.
Bin gespannt, ihr bestimmt auch, auf die nächste Folge. Deswegen bleibt dran. Wenn Matthias die fertig hat, spielen wir die natürlich auch gleich wieder ein. Dir, lieber Matthias, wünsche ich jetzt erstmal, wenn du wieder zurück in der Heimat bist, einen hochemotionalen Moment beim Auspacken der ersten Bücher von Tinte und Schwert. Und bis dahin sage ich, mach's gut und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deine Informationen und dein Wissen.
Ich danke dir, Markus, und vielen Dank auch an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.